Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Medizinschrott. Der Tausch der Konnektoren in deutschen Arztpraxen ist umstritten. Tauschkosten. Ist der 300-Millionen-Aufwand für neue Netzwerkboxen wirklich nötig? Gedankenfreiheit. Die Cyberagentur will Brain-Computer-Interfaces sicher machen. Und das digitale Logbuch. Der nächste bitte.
Jetzt ist der Zeitpunkt, nochmal definitiv nachzuhaken und auch kritisch und verantwortlich nachzufragen. Und das wird unser Antrag sein in der Gematik in 2 Wochen, dass das definitiv als Auftrag an die Geschäftsführung geht, definitiv den Gesellschaftern dazu eine Auskunft zu geben.
Diese klare Ansage an die Gematik GmbH hat Dr. Thomas Kriedl im Gespräch mit dem Deutschlandfunk gemacht. Kriedl ist Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und zugleich auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Gematik. Und die Gematik, die ist für die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland zuständig und gehört mehrheitlich dem Bundesgesundheitsministerium. Es geht um den Austausch der Router in den Arztpraxen und Kliniken. Die werden Konnektoren genannt. Die sind in die Jahre gekommen und deren Sicherheitszertifikate teilweise abgelaufen. Und nun ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie auf diese Situation zu reagieren ist. Meine Kollegen Michael Gessert und Peter Welchering haben das einmal genau untersucht. Worum wird denn gestritten, Peter?
Ja, letztlich um 300 Millionen, 400 Millionen oder sogar mehr. Denn nach der bisherigen Beschlusslage sollen die rund 130.000 Konnektoren, die in deutschen Arztpraxen eben aufgebaut sind, ausgetauscht werden. Und da mehren sich jetzt die Stimmen, dass genau dieser Austausch zumindest nicht in allen Fällen notwendig ist. Denn bei einigen Konnektormodellen, da könnten die abgelaufenen Zertifikate per Softwareaktualisierung durchaus wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Und das räumt sogar die Gematik ein. Bei anderen Modellen, da geht es aktuell um die Frage, ob nicht auch der Austausch von Speicherkarten mit Verschlüsselungsmodulen ausreicht. Die Gematik-Gesellschafter, die haben im Februar dieses Jahres die Entscheidung getroffen, die Router insgesamt auszutauschen. Jetzt wächst aber der Druck, eben auch andere Optionen zu prüfen, weil die wesentlich Geld sparen würden. Und da lautet nun die, wie ich finde, ziemlich klare Ansage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an die Gematik: Ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht im Februar, also müsst ihr jetzt nachsitzen, um das mal etwas salopp zusammenzufassen.
Und es geht ganz konkret um Konnektoren des Herstellers CompuGroup Medical, die als erste ausgetauscht werden sollen. Was ist da überhaupt der Sachstand, Michael Gessert?
Ja, das ist nach wie vor sehr schwer zu sagen. Ursprünglich hatte ja eben CGM, die CompuGroup Medical, auf ihrer Website recht eindeutig formuliert, die Sicherheitszertifikate auf diesen sogenannten GSMC-K-Karten in ihren COCO-Boxen, so heißen diese Konnektoren. Diese Karten sehen übrigens ziemlich ähnlich aus wie normale SIM-Karten. Also diese Karten und die Hardware, die seien untrennbar miteinander verbunden.
Kolleginnen und Kollegen des IT-Fachverlages Heise haben diese ganze Debatte ins Rollen gebracht. Sie haben sich nämlich das Routermodell CocoBox des Herstellers CompuGroup Medical im Computerlabor näher angeschaut und das hatte dann Folgen.
Wir haben dann einfach mal zum Schraubenzieher gegriffen und in den Konnektoren nachgeschaut. Und dort sieht man eben halt, dass die Zertifikate auf 3 SMC-Karten vorliegen. 3 Stück sind es, weil eine alleine ein bisschen langsam wäre. Und die sind natürlich auf die Connector-Hardware genau abgestimmt mit den Sicherheitszertifikaten. Aber wenn man einen Satz SIM-Karten für einen Connector herstellen kann, dann spricht für uns nichts dagegen, auch einen zweiten Satz zu erstellen mit neueren Zertifikaten.
Beschreibt Hartmut Gieselmann, Redakteur der Fachzeitschrift CT, das Ergebnis der Laboruntersuchung. Nach den aktuellen Plänen würden auch die Konnektoren der CompuGroup verschrottet und durch neue ersetzt. Obwohl es mit dem Ersatz der Verschlüsselungsmodule doch eigentlich getan sei, meint Hartmut Gieselmann.
Die Zertifizierungsstelle könnte aber nach unserer Ansicht einfach einen neuen Kartensatz für einen Konnektor erstellen, der dann auch mit dieser Hardware dann verheiratet wird. Ja, und dann einfach mit den neuen Zertifikaten die Lebensdauer der Hardware nochmal um 5 Jahre verlängert.
Die Gematik bestreitet das. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung als einer der Gesellschafter der Gematik will genau diese Frage nun auf einer Gesellschafterversammlung klären lassen. Klar ist mittlerweile, dass bei den Konnektoren der Hersteller Rice und Secunet die Zertifikatsverlängerung per Software-Update vorgenommen werden kann. Das wäre erheblich preisgünstiger als der Austausch des gesamten Gerätes. Doch mit dieser Lösung kann sich Florian Hartke, Produktchef der Gematik, nicht anfreunden.
Die Entscheidung ist im Rahmen der Gesellschaft gegen die Softwarezertifikate getroffen worden, weil wir es hier mit einer Hardware zu tun haben, die aktuell nur in der Lage ist, RSA, also den Kryptoalgorithmus RSA zu verwenden, noch nicht elliptische Kurven. Wir stellen die TI ja über die nächsten Jahre auf elliptische Kurven um und nach BSI-Vorgaben die RSA-Vorgaben mit der TI 2024 enden.
TI, die Abkürzung, steht für Telematikinfrastruktur. Über sie tauschen Kliniken und Arztpraxen in Deutschland Patientendaten und Abrechnungsinformationen aus. Die zweite Generation dieser Telematik-Infrastruktur kommt ohne Hardware-Router, also ohne Konnektoren aus. Da ist dann alles softwarebasiert. Diese softwarebasierte TI 2.0 sollte gemäß den ursprünglichen Plänen schon längst fertig sein. Auch der zuletzt genannte Termin, das Jahr 2023, kann als Liefertermin für die Telematik-Infrastruktur ohne Konnektoren nicht mehr gehalten werden. Die Gematik hängt also deutlich hinter den Zeitplänen und das Auslaufmodell TI 1.0 muss einstweilen weiter funktionieren. Aber die neu entfachte Diskussion um den Konnektorentausch zeigt jetzt Wirkung. Thomas Kriedl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Wir werden in der nächsten GSV, das ist die Gesellschafterversammlung, wir als KBV auch einen Antrag einbringen, dass wir die Geschäftsführung nochmal definitiv bitten, jetzt ihr die Erkenntnisse, die damals waren, zu überprüfen. Das heißt konkret auf Secunet und auch die Rice-Firma zuzugehen und nochmal definitiv einzufordern, verbindliche Aussage, geht das anders, muss ausgetauscht werden oder kann man andere Lösungen finden?
Nun stellen ja die Krankenkassen nach einer Entscheidung des Bundesschiedsamtes für die vertragsärztliche Versorgung 400 Millionen für diesen Konnektorenaustausch bereit. Ist damit eigentlich nicht die Diskussion vom Tisch, Peter?
Nein, überhaupt nicht. Denn auch die Entscheidung, dass die Krankenkassen diese 400 Millionen zahlen sollen, die basiert ja letztlich noch auf dem Informationsstand aus dem Februar dieses Jahres. Da hatte die Gematik gesagt, es gebe eben keine Alternative zum Konnektorentausch. Und diese Position hat die Gematik ja etwas relativieren müssen, als jetzt die Debatte um den Konnektorentausch Fahrt aufgenommen hat. Und tatsächlich, aus den ursprünglich technischen Gründen sind inzwischen weitgehend organisatorische geworden. Denn auch die CompuGroup-Konnektoren, die müssen ja nicht verschrottet werden. Und das hier prinzipiell so eine Art Ringtausch möglich wäre, das hat die Gematik uns ja in einem Gespräch bestätigt. Nur sagt die Gematik, sie wisse nicht, wie sie so einen Tausch dann wirtschaftlich vorteilhaft organisiert kriegen. Und deshalb soll Verschrotten die bessere Alternative sein.
Können denn bei den CompuGroup-Konnektoren einfach die Karten mit dem Verschlüsselungsmodul in der Praxis getauscht werden, also in der Arztpraxis getauscht werden? Oder müssen die unbedingt zum Hersteller zurückgehen, Michael?
Ja, auch das ist noch ungeklärt zurzeit. Die Autoren des Heise-Artikels hatten ja in ihrer ursprünglichen Analyse geschrieben, aus ihrer Sicht seien zwar diese Karten mit der Hardware gekoppelt, aber nicht umgekehrt zwangsläufig die Hardware mit den Karten. So eine irreversible Kopplung ist aber durchaus technisch möglich und offenbar auch bei neueren Modellversionen der CocoBox umgesetzt worden. Das lässt sich aus einem Zertifizierungsdokument auf der Webseite des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, herauslesen. Das ist Stand November 2021. Insofern steht also das ja am Donnerstag noch einmal explizit wiederholte Statement der Gematik nach wie vor im Raum. Der Austausch der Karten mit dem Verschlüsselungsmodul ist nicht möglich. Die Frage wäre vielleicht noch, ist diese Koppelung von Karten- und Konnektoren-Hardware auch 2017 schon so vom BSI gefordert worden oder hat der Hersteller hier, wenn diese Koppelung seit 2017 vorliegen sollte, damit zwar die Sicherheit gestärkt, aber auch quasi unaufgefordert ein Verfallsdatum für sein Produkt eingebaut?
Bei den Konnektoren von Rice und bei denen von Secunet ist ja ein Software-Update generell möglich, aber da verhindert der Wechsel des Verschlüsselungsalgorithmus das dann wieder. Ist das irgendwie zwingend, Peter?
Also bisher wird da der RSA-Algorithmus fürs Verschlüsseln verwendet und ab 2025 sollen das eben elliptische Kurven sein. Die sind schwerer zu knacken, längere Schlüssel, keine Frage. Für den RSA-Algorithmus gibt es sofort ein Software-Update. Bei den elliptischen Kurven, da müssten die Verschlüsselungsmodule tatsächlich tatsächlich getauscht werden. Und deshalb gibt es jetzt eben verschiedene Optionen. Die kostengünstigste, weiter mit RSA arbeiten bis zur Auslieferung der TI 2.0 ohne Konnektoren, also ohne Hardware-Konnektoren. Das wäre dann im Jahr 2025 oder 2026, vielleicht auch 2027. Denn man muss wissen, hier ist die Gematik erheblich im Zeitverzug. Und da wäre vielleicht auch schon ein Gespräch mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik zu führen, ob bis dahin nicht auch RSA weiterverwendet werden kann. Dafür müssten dann gegebenenfalls ein paar Übergangsbestimmungen erlassen werden. Sicherheitstechnisch gesehen ist das verantwortbar.
Wenn ab jetzt unbedingt elliptische Kurven als Verschlüsselungstechnologie eingesetzt werden sollen, dann komme man um den Austausch der Verschlüsselungsmodule nicht herum. Inwieweit sprechen denn da die Bestimmungen von Common Criteria dagegen, Michael?
Diese Common Criteria, die sollen ja als Standard die Sicherheit eines IT-Produktes prüfen und dann zumindest formal auch garantieren. Insofern müssten hier wahrscheinlich einige der oft ja sehr langwierigen Zertifizierungsprozeduren dann neu durchlaufen werden mit dem BSI. Das ist aber kein grundsätzliches Problem, sondern vielleicht auch eher wieder ein zeitliches oder organisatorisches. Die ganze Sache läuft ja eigentlich immer wieder auf das Kernproblem hinaus. Man will und man muss eine hohe Datensicherheit hier garantieren und man will und muss den IT-Betrieb in den Praxen, in den Kliniken am Laufen halten, im Grunde ja um jeden Preis. Und dass es in einer solchen Gemengelage schwer ist, dann zwischen tatsächlichen oder vermeintlichen Sachzwängen und zwischen den verschiedensten wirtschaftlichen Interessen aller beteiligten Akteure zu navigieren, das liegt auf der Hand.
Über die Probleme mit dem Austausch von Konnektoren in deutschen Arztpraxen sprach ich mit Michael Gessert und Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Spätestens seitdem der Silicon Valley Tausendsasser Elon Musk mit seinem Neuralink auf die neue Technologie setzt, wird es auch dem letzten Zweifler klar. Brain-Computer-Interfaces, also Verbindungen zwischen menschlichem Gehirn und Computer, die gehören zu den kommenden Hochtechnologien, die auf jeden Fall das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Wenn Computer erst einmal direkten Zugang zum Gehirn und vielleicht auch zu den Gedanken haben, dann wird es ziemlich eng mit der informationellen Selbstbestimmung. Noch werden diese Brain-Computer-Interfaces vor allem zu medizinischen Zwecken getestet. Doch vor allem die mächtigen Internetkonzerne sehen darin die optimale Ergänzung zu den künstlichen Welten aus dem Metaversum. Mit der Frage der Angreifbarkeit und den Manipulationsmöglichkeiten solcher Interfaces hat sich die Cyberagentur des Bundes in Halle an der Saale auseinandergesetzt. Darüber sprach ich mit Simon Vogt, dem Abteilungsleiter Sichere Gesellschaft.
Naja, wie beschrieben, sind BCIs grundsätzlich vor allem in der Forschung eingesetzt worden und entweder schon im klinischen Kontext, aber immer auch irgendwo in einer Laborumgebung. Das heißt, sehr gekapselt innerhalb eines sehr kontrollierten Labors. Da ging es vor allem auch erstmal darum zu beweisen, dass sie funktionieren und noch herauszufinden, wie genau sie funktionieren können. Und der Sicherheitsgedanke war da, wenn überhaupt sekundär oder halt noch gar nicht auf dem Tisch. Aufgrund der Entwicklung, dass aber die Technologiereife zunimmt und auch die BCIs zukünftig eben diese kontrollierten Labore verlassen und sogar Konsumententechnologie werden können, war das genau der Punkt für uns als Cyberagentur zu sagen, wir untersuchen genau diese Frage. Also letzten Endes stark vereinfacht ausgedrückt, wie schaffen wir es denn, dass unser Gehirn unhackbar bleibt? Und wie schaffen wir es in dieser Prozesskette, die einzelnen Sicherheitsvektoren so zu schließen oder zumindest erstmal zu beschreiben und der Forschung zugänglich zu machen, dass zukünftig dann eben der Missbrauch, die Manipulation oder auch die falsche Verwendung einfach von Gehirndaten einzelner Personen ausgeschlossen werden kann. Und wir als Cyberagentur haben vor allem den Fokus Cybersicherheit. Deswegen ist oft die Frage, warum beschäftige ich mich denn dann mit Neurotechnologie? Aber wenn man sich auf der anderen Seite vergegenwärtigt, dass das menschliche Gehirn ja für jeden von uns der ultimative Ort der Privatheit und der Informationssicherheit ist, dann wird es, glaube ich, relativ schnell klar, warum das eine Frage dann doch auch der Cybersicherheit ist, wenn wir auf BCIs gucken, dass wir eben genau diese Informationsintegrität im Gehirn aufrechterhalten und schützen wollen.
Um diese Fragen, die Sie beschrieben haben, zu klären, haben Sie sich von externen Expertinnen und Experten ein Rahmenwerk für Cybersicherheit bei diesen BCIs erstellen lassen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Genau, das war letzten Endes aus der Motivation heraus, die ich gerade beschrieben habe, dass wir mit auch als Auftrag haben bei der Cyberagentur, Zukunftstechnologien im Sinne eines Security-by-Design-Ansatzes zu begleiten. Das ist ein Auftrag, der steht in der Cybersicherheitsstrategie der Bundesrepublik, die im letzten Jahr vom Innenministerium veröffentlicht wurde. Und genau diesen Weg wollten wir hier gehen. Also zu schauen, wir haben hier diese Zukunftstechnologie und wie können wir da schon von Anfang an mit begleiten und herausarbeiten, wie wir schon in der Gestaltung und in der Entwicklung dieser Technologie Sicherheit und Privatheit mitdenken können. Deswegen haben wir da das Framework als Forschungsauftrag vergeben und herausgekommen ist ein Dokument, was, ja, je nachdem, ob man die Anhänge mitzählt, aber so zwischen 50 und 60 Seiten hat und grundlegend erstmal definiert, was ist überhaupt der Betrachtungsgegenstand, welche Formen von Brain-Computer-Interfaces, also von diesem BCI, gibt es, welche sind überhaupt noch denkbar. Und dann sehr konkret auch eigentlich 7 Strategien ableitet, die entlang dieser ganzen Prozesskette, die ich ganz am Anfang skizziert hatte, wie ein Brain-Computer-Interface funktioniert, für einzelne Abschnitte Handlungsempfehlungen darlegt, wie eben dieses Privacy by Design und Security by Design künftig in der Forschung und Entwicklung ermöglicht werden kann. Also sozusagen erstmal ein Grundlagendokument, was so noch nicht existent war in der Forschung, was als Handlungsanleitung für alle weiteren Entwicklungen, die jetzt eben sehr, sehr schnell passieren werden in den nächsten Jahren, dienen soll. Das war das Ziel von diesem Projekt. Das haben wir im März begonnen und jetzt mit Ende Juni bereits abgeschlossen.
Also dieses Rahmenwerk soll vor allen Dingen für Entwicklerinnen und Entwickler von solchen Brain-Computer-Interfaces da sein, um zu verhindern, dass man ja sicherheitsunkritisch entwickelt. Sie haben davon berichtet, dass da 7 Strategien hauptsächlich genannt sind. Können Sie zusammenfassen, was daraus die wichtigsten Erkenntnisse sind?
Also letzten Endes vielleicht auch die, die man sich am meisten vorstellen kann. Zum einen sind es Dinge, dass man vorschreibt oder schaut, sozusagen einen Limiter drin zu haben, so haben die Forscher das genannt, der kontinuierlich in der Datenerhebung darauf schaut, welche Daten sind denn überhaupt gerade nötig zu erheben. Weil man kann sich das analog immer vorstellen mit dem Beispiel Smartwatch beispielsweise, man kann ja eine ganze Fülle an Daten immer erheben. Oft aber brauchen die Anwendungen, für die dann genutzt werden, dann wieder nur eine sehr, sehr kleine Teilmenge davon. Und dass man so eben schafft, dass nur so viel Daten wie nötig erhoben werden, um für eine bestimmte Anwendung beispielsweise die entsprechenden Mehrwerte zu generieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist ein anderes Beispiel, dass wir so etwas wie einen Transparency Mode haben. Also Brain-Computer-Interfaces werden, das ist auch eine Arbeitsthese von uns, die auch in der Forschungswelt unterstützt wird und die ich da auch oft wiederfinde, werden in diesen ganzen zukünftigen Entwicklungen um virtuelle Welten, Metaverses, Web 3.0, also je nachdem, wie man das ganze Konzept nennt, aber in dieser Zukunftsvision, dass Nutzer zukünftig mit Virtual Reality Brillen oder Augmented Reality Brillen in virtuellen Welten immer immersiver unterwegs sind. Da lassen sich, wenn man eh schon die Brille auf dem Kopf hat, BCI sehr gut integrieren und können natürlich perfekt dafür genutzt werden, diese virtuellen Welten auf uns ideal zuzuschneiden. Das ist so ein Zukunftsszenario. Und die Forscher schlagen hier einen Transparency Mode vor, der dann quasi in dieser virtuellen Welt, in meiner virtuellen Brille immer irgendwo einblendet, was gerade die Erkenntnis ist, die das BCI aus meinem Gehirn abliest. Wie zum Beispiel, der Nutzer hat seine linke Hand bewegt. Der Nutzer empfindet gerade Überforderung, einen hohen Mental Workload. Das sind so Dinge, die kann man relativ gut eigentlich zusammenfassen, sodass ich als Nutzer jederzeit sehe, als kleines Fähnchen dargestellt oder als kleine Einblendung in meiner virtuellen Welt, was gerade die Erkenntnis ist, die das Gerät aus meinen Gehirndaten extrahiert. Das ist zum Beispiel etwas, was sich sehr gut darstellen lässt. Und ansonsten sind diese Strategien, diese insgesamt 7 Strategien, auch recht interdisziplinär gefasst, also teilweise auch dazu oder darauf aufbauend, wie man Gesetzesinitiativen, Gesetzgebung eventuell noch weiter gestalten kann, aber auch eben ganz konkret, wie man Machine Learning dazu einsetzen kann, beispielsweise dieses Ziel zu erreichen, nur so viel Daten wie nötig zu erheben. Oder auf der anderen Seite auch Daten, nachdem sie genutzt werden, zu anonymisieren, sodass sie zwar nach wie vor verarbeitbar sind und auch für Machine Learning genutzt werden können, um das System weiter zu verbessern, es umgekehrt aber nicht ermöglichen, wieder auf den konkreten Nutzer und auf das konkrete Szenario schließen zu lassen. Das sind so ein paar Schlaglichter vielleicht aus diesen 7 Strategien.
Hand aufs Herz, diese BCIs sind ja eine sehr, sehr seltene Form der Mensch-Maschine-Interaktion. Warum treiben Sie als Cyberagentur solch einen Aufwand und lassen solch ein Framework entwickeln?
Der Auftrag unserer Cyberagentur ist es, explizit 10 bis 15 Jahre in die Zukunft zu schauen. Das heißt, wir sind hier im Bereich der Grundlagen- und angewandten Forschung. Also per Definition nicht da, wo am Ende eines Projektes vielleicht ein konkretes Produkt marktverfügbar herauskommt. Und Brain-Computer-Interfaces erfüllen eigentlich genau diese Kriterien für eine Technologie, von der wir sagen, die hat eine enorme Entwicklungsgeschwindigkeit, die wird in 10 bis 15 Jahren eine viel, viel, viel größere Rolle spielen und ist eben auch entscheidend für die Sicherheit der deutschen Staatsbürger, der Unternehmen, der Infrastrukturen, sodass wir hier eben diesen Auftrag für uns abgeleitet haben, da entsprechend auch tätig zu werden mit einem Projekt.
Über Cybersicherheit bei Gehirn-Computerschnittstellen sprach ich mit Simon Vogt vom Bereich Sichere Gesellschaft der Cyberagentur des Bundes in Halle-Saale.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3884.
Mein Name ist Knacki mit der Lizenz zum Löten. Ich arbeite an einer wirtschaftlich vorteilhaften Lötung.
Löten? Wirtschaftlich vorteilhaft?
Löten und löten lassen. Ein Unterschied von 400 Millionen Euronen.
Ui, für wen, Knacki?
Für mich. Der ganze Elektroschrott der letzten 30 Jahre. Weißt du noch? Allein die Telefone.
Oh ja, B2, C-Netz, D1, D2 und...
Hey, vergiss nicht die Messenger. Nicht WhatsApp, Signal oder Telegram, sondern Telmi und so.
Ja, wo Callcenter-Knechte deine Texte abtippten für Piepser wie im Krankenhaus.
Ich hab sogar noch Europiepser, ganz ohne Text und auch noch OB-Telefone mit eingebauter Batterie.
Ortsbatterie, meine Handys haben das alle.
Aber nicht mit Kurbel, die mit Kurbel gehen nämlich heute noch, im Gegensatz zu deinem Handy mit Ortsbatterie in einigen Jahren.
Knacki.
Der nächste, bitte.
Wieder ein falscher Doktortitel und eine Fake-Praxis?
Umgekehrt. Hab Router aus echten Praxen und die mache ich wieder fit. Der nächste, bitte, kennen die schon. Das verwirrt die nicht.
Was machen die denn, wenn du das sagst?
Die Router? Nix. Mein kleines Helferlein reicht mir immer einen neuen alten, wenn ich das sage.
Einen neuen alten? Und was machst du damit?
Löten. Sag mal, Dicker, wie lange hielt dein Router?
Na, so 15 Jahre.
Woran ist der gestorben?
Altersschwäche. Irgendein Kondensator gab den Geist auf.
Und? Konntest du nicht löten?
Hab für 80 Euro einen neuen gekauft. ISDN war sowieso passé. VoIP kam.
Genau das meine ich. Kurz vorm Hardware-Tod ist aufs Systemwechsel.
Wie praktisch. Da kannst du Billigzeug verbauen und niemand merkt's.
Mein Doktor soll jetzt 3.000 für einen neuen Router zahlen. Eigentlich würde ein Wechsel von 3 SIM-Karten reichen. Für 9 Euro veredel ich die alten Kisten noch mit neuen Kondensatoren. Dann gibt's keinen Garantiefall, schraub sie wieder zu und alles ist neu. Und alle profitieren.
Alle? Die DoktorInnen wohl weniger?
Doch, die profitieren auch. Zahlt doch die Kasse. Und innen rein wird eh niemand gucken. Psst, ist doch versiegelt.
Da bist du ganz der Zauberer von Oz, wa?
Psst, der Nächste bitte.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Auch bei unserer ersten Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas geht es um den IT-Gesundheitssektor, denn der Chipmangel trifft auch elektronische Gesundheitskarten.
Die Lieferengpässe auf dem Halbleitermarkt können die Ausgabe neuer elektronischer Gesundheitskarten durch die Krankenkassen verzögern. Einige Kassen, darunter die AOK, sind bereits von einem akuten Chipmangel betroffen, andere rechnen mit möglichen Problemen. In den Karten ist ein Prozessorchip eingebaut. Laut Angaben der AOK würden den gesetzlich Versicherten durch den Engpass keine Nachteile entstehen. Sie erhielten für eine Übergangszeit eine Ersatzbescheinigung.
Cell Broadcast soll im Dezember bundesweit getestet werden.
Der offizielle Warntag 2022 wird am 8. Dezember stattfinden. Das haben die Innenminister von Bund und Ländern beschlossen. Ursprünglich war der 8. September dafür vorgesehen. Am Warntag soll dieses Jahr erstmals auch das Cell Broadcast als neuer Warnkanal getestet werden. Die Bürger erhalten dann eine Warnbotschaft direkt auf ihr Handy. Bei Cell Broadcast werden kurze Nachrichten, ähnlich wie SMS, über das Mobilfunknetz verschickt. Allerdings nicht an jede Handynummer einzeln, sondern wie ein Rundfunksignal an alle in einer Funkzelle eingebuchten Geräte. Die Anzeige funktioniert, ohne dass spezielle Warn-Apps auf den Geräten installiert werden müssen.
Apple warnt vor Pegasus Spyware.
Der iPhone-Hersteller hat laut eigenen Angaben bereits Warnhinweise an potenziell betroffene Nutzerinnen und Nutzer in 150 Ländern weltweit verschickt. Wie viele Personen insgesamt über die Spionagesoftware der NSO Group angegriffen wurden, gab Apple bisher nicht bekannt. Zuletzt war in Thailand eine groß angelegte staatliche Überwachungskampagne von NGO-Aktivisten via Pegasus bekannt geworden. Um Spionageaktivitäten via Smartphone auszubremsen, will Apple in seinem kommenden Betriebssystem iOS 16 einen sogenannten Lockdown-Modus einführen. Wird er aktiviert, werden etliche Funktionen abgeschaltet, die als Einfallstor für Spyware dienen könnten.
Facebook kann mehr als die Hälfte der Surfaktivitäten aller Webnutzer weltweit beobachten.
Und zwar nicht nur von Menschen mit einem Facebook-Account, sondern auch solchen, die weder Facebook, Instagram oder WhatsApp nutzen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit Forschenden der Universitäten Lausanne, Yale und Zürich. Sie analysierten anhand der Nutzerdaten von 5000 repräsentativ ausgewählten Menschen in den USA, in welchem Umfang deren Surfverhalten über Cookies und andere Tracking-Techniken von Facebook theoretisch erfasst werden kann. Bis zu 52% der von Online-Nutzern aufgesuchten Webseiten und zum Teil auch die darauf getätigten Klicks soll Facebook demnach technisch sehen und auslesen können.
Wer wie ein Sprachassistent heißt, darf seinen Namen ändern.
Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen in einem Rechtsstreit entschieden. Es ging um ein Mädchen im Vorschulalter, das wie ein populärer Sprachassistent heißt und deswegen offenbar häufig von anderen Kindern gemobbt wurde. Die zugehörige Stadtverwaltung hatte einen Antrag der Eltern, den Namen ihrer Tochter ändern zu dürfen, abgelehnt. Dagegen hatten die Eltern geklagt. Das Verwaltungsgericht erkannte an, dass der Name auch als Schlüsselwort diene, um eine Sprachassistentin zu aktivieren und ihr Befehle zu erteilen. Dadurch sei der Name in einem besonders herausragenden Maße missbrauchsgeeignet.
Google will im August mit Alltagstests einer neuen Augmented Reality-Brille starten.
Die Geräte können den Nutzerinnen und Nutzern unter anderem Routenanweisungen oder Übersetzungen in das Sichtfeld ihrer realen Umgebung einblenden. Für Google ist es der zweite Versuch der Einführung einer Datenbrille. Vor rund 10 Jahren war das erste Projekt namens Google Glass bald wieder eingestellt worden, unter anderem wegen Datenschutzbedenken.
Sternzeit, 23. Juli. Einstein bestätigt, Enttäuschung groß. Im Mai hat ein internationales Team ein Bild vom schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße veröffentlicht. Zu sehen ist ein dunkler Schatten, der von einem hellen Ring umgeben ist. Das vorgelegte Bild enthält eine wichtige Information. Der Durchmesser des schwarzen Lochs beträgt 52 Mikrobogensekunden. Damit erscheint es am Himmel so groß wie ein Donut auf dem Mond. Das ist exakt die Größe, die bei einem schwarzen Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen, dieser Wert war bereits aus anderen Messungen bekannt, nach der allgemeinen Relativitätstheorie zu erwarten ist. Hätte das schwarze Loch eine andere Größe oder Form gezeigt, so wäre das eine wissenschaftliche Sensation gewesen. Dann hätten die Fachleute endlich die ersehnten Abweichungen von der Einsteinschen Theorie entdeckt. Denn die Physik steckt in einem Dilemma. Es gibt zwei große Modelle für den Aufbau der Welt. Die Relativitätstheorie beschreibt sehr gut die Vorgänge in den Weiten des Alls, ebenso wie die Quantentheorie, die auf atomarer Ebene. Der Haken: beide Theorien widersprechen sich. Am Rand eines schwarzen Lochs oder kurz nach dem Urknall können nicht beide gelten. Daher müht sich die Fachwelt fieberhaft, Abweichungen zu entdecken. Mit solchen Beobachtungen könnte man weiterarbeiten, beide Theorien ergänzen und zu einem großen Modell vereinen. Doch das schwarze Loch in der Milchstraße liefert dafür keine Hinweise. Einstein wurde zum wiederholten Male bestätigt. Das ist schön, aber wissenschaftlich nicht sehr ergiebig.
Gibt es zu viele schlechte Nachrichten? Darüber wird gleich bei Streitkultur gesprochen, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Danke für Ihr Interesse, sagt Manfred Kläuber.